Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt der Politikwissenschaftler Professor Karl Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen. Guten Tag.
Hallo, Herr Heinemann.
Professor Korte, zurück zu Robert Habeck. Eine 1 bei der A-Note, die Leistungsbilanz, keine 1 bei der B-Note des Regierungsdeals. Sind Sie mit diesen Zensuren einverstanden?
Zensuren sind ja im Vergleich immer nur relevant. Vergleich zu was? Wir haben außergewöhnliche Zeiten, eher Gewissheitsschwund. Man müsste es vielleicht international werten. Das fällt also schwer, es einzuordnen. Aber die Differenz ist das Interessante. Man glaubt also, was erreicht zu haben. Aber wie man es dargestellt hat, das ist offenbar nicht nur schwierig, sondern darunter haben wir ja auch als Bürger sehr gelitten.
Was hat die Regierung geleistet und was nicht?
Naja, das war heute insofern sehr interessant im Vergleich zum letzten Jahr. Die Regierung tritt offenbar in eine dritte Phase nach Corona. Da wurde ja der Koalitionsvertrag vorgestellt noch in Corona-Zeiten mit Masken. Dann nach 81 Tagen der Krieg, jetzt kommt die dritte Phase. Das Fortschrittsvorhaben, die Modernisierung, den funktionierenden Staat irgendwie wieder hinzubekommen und das eine oder andere aus dem Koalitionsvorhaben umzusetzen. Also Gestaltungspolitik, die sofort viel stärker polarisiert, als es vorher der Fall war. Denn diese B-Noten hängen ja genau damit zusammen. Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung war ja in den Kriegs- und Krisenzeiten im ersten Jahr sehr hoch und ist jetzt in der Phase der Gestaltungspolitik, also Einwanderungsgesetz gemacht, Haushaltslagen so instand gesetzt, dass wieder die Schuldenbremse eingehalten wird. Dann die zentralen Fragen, wie wir mit Zumutungen umgehen, beim Heizen, privat wie öffentlich. Also da sind sehr viele Dinge, die eingesetzt worden sind in die Gestaltungspolitik. Und dass nach 2 Jahren, also in der Legislaturperiode Mitte, eine Bundesregierung schlechte Werte hat, ist auch normal.
Verfügt Ihrer Einschätzung nach diese Bundesregierung noch über genügend Kraft für weitere Gestaltungspolitik?
Den Tenor hat hier auch der Kanzler vorgegeben, also mehr auf den Kompromiss zu setzen. Früher hat man das bei denen genannt, die Dynamik des Miteinanders, also 3 Parteien, die in der Mitte versuchen, ihre Interessen nicht auf kleinsten gemeinsamen Nenner herunterzubrechen, sondern neue Wege gehen, auch im Tauschprozessen. Das wird anstrengend bleiben, aber die Variable, die er ausgegeben hat, dazu ist wie so eine Art Zumutungsmut, also eine Perspektive auf die Zukunft zu setzen, dass sie die Vorhaben umsetzen. Und zwar, wenn das noch gelingt mit uns Bürgern, nicht gegen uns Bürgern, dann sind die Aussichten gar nicht so schlecht. Denn Teilhabe war bisher nicht Thema, sondern es wirkt ja eher so betreutes Regieren, was er vorschlägt.
Gutes Stichwort. Was versteht Olaf Scholz unter Führung?
Naja, Führung in seiner Rolle ist anders als sonst. Wir haben nicht mehr die Kanzlerdemokratie wie bislang. Wir haben 3 Partner, nicht 2. Das ist schwieriger. Es ist systematisch kontroverser. Es ist sogar kontroverser gewollt nach der GroKo. Der Kanzler ist systematisch in der Minderheit, wenn Gelb-Grün sich zusammenschließt. Und der Kanzler hat das geringste Mandat, was wir jemals einem Kanzler in Deutschland gegeben haben, mit gut 25%. Also daraus stark zu führen, ist nur sehr schwer ableitbar. Aber dafür hat er heute vieles vorgegeben, was sie noch vorhaben.
Kann Scholz so weitermachen?
Er wird so weitermachen, weil er monumental unbeirrt wird, so wie er auftritt, auch mit seiner Knäckebrot-Kommunikation, vielleicht heute etwas ausgiebiger, heute auch auf zu sehr viel Humor öffentlich aufgelegt in der Pressekonferenz. Aber er hat den Weg beschritten. Ich sehe jetzt keinen Punkt, an dem er von der Abarbeitung des Koalitionsvertrags abweicht. Auch nicht ein neues Modell, wie er die Partner zusammenbringt. Was in den letzten Monaten ja deutlich geworden ist, dass offenbar die Verzahnung der Regierungspolitik mit den Fraktionen nicht richtig funktioniert. Da hätte man vielleicht den einen oder anderen Hinweis zur Besserung erwartet.
Knäckebrotkommunikation heißt viele Krümel?
Ja, kleine Krümel, ja, er ist ja heute dabei, große Linien aufzuzeigen, also das ganze Große, aber gemeint war mehr sparsam, minimalistisch, asketisch geradezu und nicht in dieser dilemmabewussten Offenheit, wie es ja der Zweitkanzler Habeck macht.
Wenn Sie sich das Verhältnis zwischen Grünen und FDP anschauen, was hält diese Ampel noch zusammen?
Die Wähler. Denn die Wähler waren diejenigen, die mit aus dem liberalen Bürgertum die beide Parteien stark gemacht haben, so stark, dass sie auch als Kandidaten für die Koalition in Frage kamen. Es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten in besser verdienenden Milieus, die diese beiden Parteien charakterisieren. Es gibt Unterschiede. Ich vergleiche das immer gern damit, dass die alle praktisch zeitgleich zur Schule gegangen sind, aber auf dem Schulhof an unterschiedlichen Ecken gespielt haben. Und ich glaube, das zeigt, dass es hier Schwierigkeiten gibt, sich aufeinander zuzubewegen. Aber jeder spielt seine spezifische Rolle und man ringt um die Mitteposition. Das ist kein Nachteil. Es wird ja nicht etwas liegen gelassen oder es wird etwas dann radikalisiert dadurch, sondern das Ringen wird einfach öffentlich gemacht für unterschiedliche Wählermilieus. Ich sehe überhaupt keinen Streit, der nicht lösbar wäre.
In diesem Jahr, Stichwort Wählerinnen und Wähler, stehen die Wahlen in Hessen und in Bayern an, 2024 die Europawahl, Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Nicht zu vergessen die Präsidentschaftswahl in den USA. Sie sprachen eben von der Gestaltungspolitik. Wie werden diese Urnengänge die Regierungsarbeit beeinflussen?
Sie beeinflussen sie sehr, weil wir sehen, das Vorhaben, das Heizungsgesetz vor den Sommer hinzubekommen, hing schon damit zusammen, dass man eben Unruhe vor Wahlen vermeidet, um hier nicht in den Reihen Irritationen auszulösen. Aber bisher gibt es die Muster auch in den Krisen, wie die Deutschen gewählt haben, verlässlich. Das sehe ich auch für Wiesbaden und für München. Ich sehe keine Radikalisierung, sondern eine breite politische Mitte, die stärker, die größer wird. Und das nächste Wahljahr ist etwas Besonderes. Aber auch das wird schon im Vorhinein betrachtet. Es gibt die Nebenwahl, so wird sie wahrgenommen, die Europawahl und im Wahlkalender eben die drei Ostwahlen, die uns natürlich eine ganz andere Rechtsverschiebung in der Deutungslage mitproduzieren automatisch und von daher aber nicht vergleichbar sind mit den anderen Wahlen, die wir im Moment erleben. Also ich warne davor, aus der Wahl des nächsten Jahres abzuleiten, dass hier die Radikalisierung zunimmt. Wiesbaden und München werden etwas anderes bestätigen.
Wenn wir uns Themen anschauen, Professor Kotte, Heizen, Migration, Klimakleber, Gendern, wie sollte die Regierung, vielleicht auch die Opposition, mit solchen ja sehr unterschiedlichen Themen umgehen, die aber alle doch für eine gewisse Aufregung sorgen?
Sie muss sie einordnen. Sie muss die Sprache ernst nehmen. Sie muss Resonanz herstellen. Sie darf eben nicht nur anordnen oder verurteilen. Sie muss fragen, woher das kommt. Und sie muss sich in der Mitte verantwortlich zeigen, auch widerständliche Streitthemen aufzunehmen und zu thematisieren. Das ist, glaube ich, wichtig. Also die Resonanzherstellung, die Gesprächsstörung, die viele Bürger wahrnehmen zwischen Politik und den Bürgern, offensiv aufzugreifen. Da ist eine große Verantwortung in der Mitte, das auch wohldosiert zu machen und nicht mit Radikalisierung.
Der Politikwissenschaftler Professor Karl Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Gerne.